aber das Holz verbrannte schnell, und es schneite noch immer. Das Feuer brannte herunter, und sie warfen das letzte Bündel Holz drauf. »Die Nacht wird alt«, sagte Aragorn. »Es wird bald dämmern.« »Wenn das Dämmerlicht durch diese Wolken überhaupt durchkommt«, sagte Gimli. Boromir trat aus dem Kreis und schaute hinauf in die Finsternis. »Der Schneefall lässt nach«, sagte er. »Und der Wind auch.« Frodo betrachtete verdrossen die Flocken, die immer noch aus der Dunkelheit herabfielen und für einen Augenblick im Schein des erlöschenden Feuers weiß aufleuchteten. Aber noch lange konnte er kein Anzeichen dafür erkennen, dass sie weniger dicht fielen. Dann plötzlich, als ihn der Schlaf schon wieder beschleichen wollte, bemerkte er, dass der Wind tatsächlich nachgelassen hatte und dass die Flocken, die noch fielen, größer und vereinzelter waren. Ganz allmählich kam ein trübes Licht auf, und endlich schneite es nicht mehr. Als das Licht zunahm, zeigte es eine stumme, dick verhüllte Welt. Unterhalb ihrer Zuflucht sahen sie weiße Buckel, Mulden und formlose Wehen, unter denen der Pfad, den sie heraufgekommen waren, nicht mehr zu erkennen war. Doch die Höhen über ihnen waren in dicken Wolken verborgen, in denen drohend weitere Schneemassen hingen. Gimli blickte hinauf und schüttelte den Kopf. »Caradhras hat uns nicht verziehen«, sagte er. »Es kann noch mehr Schnee auf uns schütten, wenn wir weitergehen. Je eher wir umkehren und wieder absteigen, desto besser.« Alle stimmten ihm zu. Aber der Rückzug war nicht so einfach. Er konnte sich sogar als unmöglich erweisen. Nur wenige Schritt von der Asche ihres Feuers lag der Schnee etliche Fuß hoch, höher als die Köpfe der Hobbits. An manchen Stellen hatte ihn der Wind in hohen Verwehungen gegen die Felswand gehäuft. Ginge Gandalf mit einer tüchtigen Flamme voran, so schmelze er euch vielleicht einen Weg frei, sagte Legolas. Ihm hatte das Unwetter nur wenig ausgemacht, und darum hatte er als einziger die gute Laune bewahrt. Flögen Elben über die Berge, so würden sie uns vielleicht die Sonne zu Hilfe holen, antwortete Gandalf. Ich muss doch einen Rohstoff haben, mit dem ich arbeiten kann. Aus Schnee kann auch ich kein Feuer machen. Nun ja, sagte Boromir, wo der Kopf nicht weiterkommt, muss ihn der Körper tragen, sagt man in meiner Heimat. Die Stärksten unter uns müssen einen Weg bahnen. Seht, jetzt ist zwar alles verschneit, aber der Weg, den wir gekommen sind, bog um diesen Felsvorsprung dort unten. Da war es, wo der Schnee lästig zu werden begann. Haben wir die Stelle einmal erreicht, geht es dahinter womöglich leichter. Es ist nicht weiter als eine Achtelmeile, schätze ich. Dann lass uns beide den Weg dorthin freimachen, sagte Aragorn. Er war unter den Gefährten der Größte. Doch Boromir war nur wenig kleiner und von breiterem, stämmigerem Wuchs. Boromir ging voran, Aragorn folgte. Langsam entfernten sie sich, und bald hatten sie schwer zu kämpfen. An manchen Stellen reichte ihnen der Schnee bis zur Brust, und oft schien Boromir darin eher zu schwimmen oder sich mit seinen starken Armen durchzuwühlen, als zu gehen. Legolas schaute ihnen eine Weile lächelnd zu, dann sagte er zu den anderen, »Die Stärksten müssen einen Weg bahnen, meint ihr? Ich aber sage, zum Pflügen nehmt einen Ochsen und zum Schwimmen einen Otter, doch zum Laufen über Gras, Laub oder Schnee nehmt einen Elben.« Damit sprang er leichtfüßig davon, und Frodo fiel zum ersten Mal auf, obwohl er es längst wusste, dass der Elb keine Stiefel, sondern wie immer nur leichte Schuhe trug, und seine Füße drückten sich nur wenig in den Schnee ein. »Leb wohl«, rief er Gandalf noch zu, »jetzt geh ich die Sonne holen.« Dann rannte er davon, schnell, wie wenn er auf festem Boden liefe, winkte im Vorübereilen den beiden tief im Schnee wühlenden Menschen zu und verschwand bald hinter dem Felsvorsprung.